Heute planen wir zum ersten Mal dein eigenes Business. Ich sag dir, was in einem Businessplan drinstehen muss und wie du das am besten ausfüllst. Ich freue mich auf dich, bis gleich.
Vom Nichtskönner zum Millionär. Erfolgreich werden von A bis Z. Dieser Podcast führt dich Schritt für Schritt durch alle wichtigen Punkte und ist deine Praxisanleitung, wenn du mehr willst, als immer nur für andere zu arbeiten und dich ausnutzen zu lassen. Ich erzähle dir die Story vom Hauptschüler mit lauter Fünfern im Zeugnis bis hin zum erfolgreichen Unternehmer. Wir fangen vorne bei der Business-Idee und dir selbst an und enden bei der Erfüllung deines Traums. Ob finanzielle Freiheit, die Yacht, die karitative Stiftung oder einfach das geile Gefühl eines funktionierenden Businesses. Egal welchen Traum du dir erfüllen willst, ich versuche dir Schritt für Schritt das Wissen zu geben, das du dafür brauchst. Du musst einfach nur mitmachen. Ich bin Dan und ich coache Leute, die mehr vom Leben erwarten. Los geht's!
So, herzlich willkommen bei dieser Folge heute. Wir werden gleich den Businessplan besprechen, der sehr, sehr wichtig für dich ist, damit du dein Business auch planen kannst. Es gibt einige Punkte in diesem Businessplan. Wir gehen den Schritt für Schritt durch. Genau deswegen empfehle ich dir einfach auch einen Stift und einen Zettel zur Hand zu haben, damit du ein bisschen was mitnotieren kannst. Und ich empfehle dir, mindestens einen Tag wirklich komplett für diesen Businessplan dir Zeit zu nehmen, dass du den schreibst. Am besten auch einfach ein Wochenende, dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Das empfehle ich dir. Mach an diesem Wochenende nichts anderes als den Businessplan schreiben und durchdenke dein Business mal wirklich von A bis Z. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weil du einfach, wenn du ein Business so im Kopf hast, einfach viele Sachen vergisst oder daran gar nicht denkst. Und so ein Businessplan gibt dir eine Struktur. Und das ist auch, wenn du mich fragst, der einzige Sinn dieses Businessplans. Zwar musst du ihn, wenn du zum Beispiel den Gründerzuschuss beantragst, den es vom Staat gibt, dann musst du einen Businessplan geschrieben haben und den Behörden auch vorlegen. Oder solltest du irgendwie einen Bankkredit haben wollen, dann brauchst du auch einen Businessplan. Allerdings muss ich dir ehrlich sagen, sind diese Businesspläne, ganz ehrlich, die sind weder realistisch noch sind die realisierbar. Da geht es einfach nur darum, dass derjenige sieht, du hast dich damit mal befasst. Und wenn das so einigermaßen plausibel klingt, dann bekommst du deinen Gründerzuschuss und dann ist alles safe. Aber ehrlich gesagt, lass uns heute einfach davon ausgehen, dieser Businessplan ist rein für dich selbst, damit du mal alle Punkte durchgehst und die auch designen kannst und wirklich an alles denkst. Wenn du die Instant-Version davon haben möchtest, also wenn du jetzt gar kein Wochenende Zeit hast und du eigentlich eh schon relativ weit bist in dem Ganzen, dann empfehle ich dir das Business Canvas oder Business Model Canvas. Das ist ein ziemlich geiles Dokument, mit dem du auf quasi einer Seite dein Business mal runterbrechen kannst. Wir gehen das ganz, ganz kurz mal durch. Es gibt so ein paar Sequenzen. Schau mal bitte auf Google, ob du Business Model Canvas irgendwo findest und dann lad dir das schnell runter. Ich hoffe, ich denke dran, dann packe ich den Link auch hier in die Shownotes. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz dieses Canvas von vorne durch und beschreibe dir alle Felder, die da sind. Und in diese Felder kannst du dann eben Post-its reinmachen oder du schreibst es eben rein. Post-its ist deshalb ganz cool, wenn du dir das ausdruckst, dieses Canvas, dann kannst du mit Post-its das auch wieder hin und her schieben und musst dann nicht quasi rumradieren. Fangen wir vorne an bei den Key Partners. Das bedeutet, du musst dir Gedanken darüber machen, was dein Business für Partner braucht. Also musst du das zwingend mit jemand anderes machen, weil du zum Beispiel das Know-how in dem Bereich nicht hast oder man da auf jeden Fall zwei Leute für braucht oder ist das irgendwie etwas, was im Schichtbetrieb stattfinden muss und du hast einfach keinen Bock, 15 Stunden da am Tag zum Beispiel in so einem Laden drin zu stehen, oder brauchst du Lieferanten, weil du einfach ein Getränk herstellen willst und brauchst natürlich dann auch jemanden, der dir die Ressourcen liefert. Da geht es aber rein um die Partnerschaft, also nicht um die Ressourcen an sich, sondern nur um die Partner, die du brauchst. Mach dir da mal Gedanken und schreib das dann in dieses Feld rein, was für Partner das sein könnten. Dann das Feld daneben sind die Key Activities. Also welche Schlüsselaktivitäten musst du machen? Ist es Zum Beispiel jetzt bei einem Getränk produzieren, ist es die Produktion, ist es das Vorbereiten zum Beispiel oder ist es einfach letztendlich das Haare schneiden? Das wäre da die Schlüsselaktivität und Coden eben beim Programmierer. Die Schlüsselaktivität, die ist natürlich aber auch wieder mit deinen Partnern verbunden. Deswegen steht dieses Feld direkt daneben. Und darunter hast du eigentlich deine Key Resources. Das sind dann die Sachen, wenn du ein Getränk produzierst, dann brauchst du den Inhalt. Stellst du den selber her, weil du, keine Ahnung, einen Apfelbaum vor der Tür hast und dann willst du Apfelsaft herstellen. Wo beziehst du diese Ressourcen, ist die Spalte links daneben, eben die Partner. Aber welche Ressourcen du brauchst, kannst du dann in dieses Ressourcenfeld eintragen. Da ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du in Deutschland mit Produkten arbeitest oder in Europa, dann brauchst du Lizenzen dafür. Mach dich bitte also auch in diesem Feld Key Resources auf jeden Fall schlau, welche Lizenzen dein Produkt braucht, ob du das anmelden musst und so weiter. Ganz, ganz wichtige Geschichte, da kann man für abgemahnt werden, wenn das nicht der Fall ist. Also beispielsweise, du hast ein technisches Produkt, das du herstellen möchtest und da ist keine CE-Lizenz drauf, dann hast du da schon Schwierigkeiten. Deswegen trag das bei Key Resources einfach direkt auch ein, das gehört da einfach dazu. Dann hast du auf dem nächsten Feld rechts daneben die Value Proposition. Das sind einfach die Werte, die dein Angebot tragen soll, also der Grund quasi, warum du das machst, die Leistung, warum du das machst. Da kannst du dir die wichtige Frage stellen, welchen Wert bietest du deinem Kunden? Und am besten lieferst du einen Wert für eine Problemlösung. Also dein Kunde hat irgendein Problem, wie zum Beispiel zu lange Haare, und du lieferst ihm die Lösung. Dann schreibst du genau diese Problemlösung in dieses Feld rein und mach dir da auch schon mal so ein bisschen Gedanken, weil das brauchst du gleich fürs nächste Feld, welche Kunden das sind. Also wir hatten das, glaube ich, schon mal in einer Folge. Glatzköpfe brauchst nicht unbedingt die Haare schneiden, das machen die im Zweifel selber. Die gehören dann nicht unbedingt zu deinem Kundenstamm. Okay? Da schreibst du aber rein, wer so ungefähr das schreibst du nicht rein, sondern du machst dir Gedanken, wer dein Kunde ist und was der für ein Problem haben kann. Also Problemlösung ist der Kern deines Businesses. Wenn du ein Problem löst, dann wirst du auf jeden Fall damit sehr erfolgreich werden. In unserem Fall hier gerade ist es so, dass du dir die Infos holst, weil das wahnsinnig viel Zeit braucht, sich die selbst rauszufinden oder zu recherchieren. Und ich versuche dir die kompakt zu geben, so kompakt wie ich das nur kann. Und das ist quasi schon ein Problem, das gelöst ist. Das schreibst du hier in dieses Wertefeld, in die Value Proposition rein. Danach kommt die Customer Relationship. Welche Kundenbeziehung musst du aufbauen oder musst du überhaupt eine Kundenbeziehung aufbauen? Ich empfehle dir ja auf jeden Fall. Schau dir an, in welchem Segment die sind und schau dir an, ob das überhaupt einfach für dich ist, beziehungsweise nicht über welchen Kanal, das kommt später, sondern ich gebe dir das Beispiel, wenn jemand wirklich bei dir am Tisch sitzt, weil du ihn frisierst, dann kannst du mit dem eine relativ nahe Kundenbindung aufbauen. Wenn du jetzt programmierst und du arbeitest für irgendeinen Autohersteller und programmierst dem seine Software, da wird es echt sauschwer, mit dem eine gescheite Kundenbeziehung aufzubauen, weil ihr euch maximal übers Telefon oder Skype oder E-Mail eben unterhaltet und die Leute halt auch einfach zu tun haben und jetzt nicht so wahnsinnig da auf Kontaktpflege stehen. Zumal du sie nicht einfach so zum Essen einladen kannst, das geht in manchen Unternehmen gar nicht wegen Bestechung und so weiter. Da ist es tatsächlich relativ schwierig. Also da ist die Frage, bist du am Kunden dran und kannst da eine Beziehung aufbauen? Bist du persönlich mit dem unterwegs oder bist du eben aus der Ferne mit dem und kannst die Beziehung quasi so nur schwieriger aufbauen. Da machst du dir dazu Gedanken und schreibst das da rein. Wichtig da auch ist, welche die Beziehung du schon geschlossen hast. Das ist total geil, wenn du schon mal jetzt irgendwelche Kundenbeziehungen zum Beispiel hast, weil du am Anfang deines Businesses schon stehst. Mach dir Gedanken, wie du die geschlossen hast. Sind das Bekannte durch Mundpropaganda zum Beispiel? Wie hast du die bekommen? Weil das Prinzip ist einfach nur, wenn du einmal etwas richtig gemacht hast in dem Business, dann wiederhole dieses Richtige. Konzentriere dich auf genau das. Also wenn du schon mal Kunden bekommen hast, konzentriere dich darauf, wie du die bekommen hast, und dann machst du daraus quasi mehr. Das nächste ist die Kanäle, die Channels. Das ist das Feld darunter. Also wie sprichst du deinen Kunden überhaupt an, beziehungsweise wie erreichst du den überhaupt? Erreichst du den über Agenturen zum Beispiel? Wenn du jetzt Coder bist, dann empfiehlt es sich tatsächlich auch, über eine Agentur zu gehen. Oder du bist eine Designerin für Printmedien und Logos, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, auf sowas wie 99 Design zu schauen, weil das ist einfach so eine Plattform, die genau dieses Ziel adressiert an Kunden, die das suchen, und du kannst dich dann da auch bewerben und solche Späße. Also es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Stell dir da die Frage, du hast ja vorhin, hast du ja für dich schon die Frage gestellt, wie muss die Kundenbeziehung sein und wie erreichst du diese Menschen? Und da ist einfach der direkte Draht auch der Kanal. Also laufen die bei dir am Geschäft vorbei, dann ist der Kanal einfach Laufkundschaft. Oder musst du die über YouTube erst einfangen oder über Facebook, Social Media oder über deine Website, weil du Google-Werbung machst? Das ist sau wichtig, das rauszufinden, und am besten findest du es raus, indem du dich in diese Person, in deine Zielgruppe eben reinversetzt und da mal klärst, wo sind die überhaupt unterwegs. Wenn die Vielflieger sind, weil das irgendwelche Geschäftsleute sind, dann macht es total Sinn, zum Beispiel in so einer Flugzeitschrift Werbung zu machen, weil das sehen die halt sehr oft. Weniger Sinn macht es für die zum Beispiel über Google-Werbung zu machen, weil tatsächlich die googeln nicht. Die haben dann wieder Leute, die googeln und so weiter. Aber wenn du jetzt direkt zum Beispiel die Firmenchefs und Chefinnen ansprechen willst, dann macht es tatsächlich Sinn, zum Beispiel über solche Flugzeitungen zu gehen. Da musst du dir einfach genau den Gedanken machen, schau dir an, wo hält sich deine Zielgruppe auf, und schreib das da rein. Das nächste ist dann das Kundensegment. Also in welcher Nische bist du überhaupt unterwegs oder in welchem Markt bist du überhaupt unterwegs? Das spielt so alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass du dir anschaust, was auch gleichzeitig andere machen. Zum Wettbewerb kommen wir dann zwar noch, aber schau dir an, wo gibt es die Leute, die das Gleiche machen wie du. Wo ist der nächste Friseur und was macht der so? Und schau dir da an, wie groß ist eigentlich dieses Kundensegment? Also wie viele Menschen gibt es mit Haaren zum Beispiel? Oder wie viele Autohersteller gibt es, wenn du für die programmieren möchtest? Oder wie viele Freelancer gibt es, die ein kleines Logo brauchen können und so weiter? Da ist aber ganz, ganz wichtig, mach dir da bitte Gedanken, realistische Gedanken. Also nicht hinsetzen und sagen, ja, es gibt in Deutschland 83 Millionen Menschen, davon muss irgendwie jeder frisiert werden. Deswegen kann ich jeden frisieren und ich habe das Marktpotenzial 83 Millionen. Das ist natürlich totaler Bullshit. Selbst wenn du es auf eine Stadt runterbrichst und in der Stadt wohnen 1 Million Menschen, dann wirst du die nicht erreichen, weil du es wieder runterbrechen musst auf dein Ortsteil. Weil einfach, du musst so unfassbar gut sein, dass Menschen zum Friseur zum Beispiel ihren Stadtteil verlassen. Und da musst du dir Gedanken machen über dieses Kundensegment und welchen Markt du da ansprichst. Das trägst du dann in dieses Feld ein. Und unten haben wir dann eigentlich nur noch die Kosten. die du für das Ganze hast. Also wenn du Ressourcen zum Beispiel einkaufst oder wenn du eine Schere einkaufst für den Friseur und die ganzen Styling-Produkte und so weiter, das schreibst du da rein, und ob du einen Laden betreiben musst und so weiter. Wir hatten in der letzten Folge ja die Finanzen schon mal so ein bisschen angesprochen. Da schreibst du einfach rein, welche Kostenstruktur du hast und auch welche Einnahmen du erzielen kannst. Das kommt dann natürlich auf die andere Seite. Also verkaufst du eine Leistung und bekommst dann Geld. Wie viel Geld ist das dann? Oder schneidest du und danach wird abkassiert? Also auch direkt mal reinschreiben, nicht nur wie viel Kohle du kassieren kannst pro Dienstleistung oder pro Produkt, sondern auch wie du das einfährst, das Geld. Das wird ganz oft unterschätzt und ist tatsächlich ein großes Problem, weil es gibt auch Businesses, da verdienst du, nimmst die Kohle ein, musst aber nochmal eine Provision abgeben zum Beispiel. Das muss man dann unbedingt damit reinrechnen, weil sonst schaut man blöd aus, wenn man dann letztendlich seine Zahlen vor sich hat und aber feststellt, ach scheiße, irgendwie verdiene ich gerade zu wenig. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Mach dir da nicht nur Gedanken, was für Geld du einnimmst, sondern auch, ob du noch irgendwas davon abgeben musst oder durch welche Kanäle das kommt, okay? Das war der grobe Umriss vom Business Model Canvas. Ist schön, wenn du einfach ganz kurz mal durchdesignen möchtest. Und wenn du ins Detail gehen willst, was ich dir auf jeden Fall empfehle, wenn du zum ersten Mal dein Business planst, geh einmal richtig ins Detail des Business Model Canvas. Das kannst du machen, wenn du schon ein bisschen erfahrener bist. Aber am Anfang geh einmal richtig ins Detail und schau aber, dass dieser Businessplan nicht mehr als 20 bis 30 Seiten umfasst. Das ist auch wichtig, weil du dich einfach sonst zu sehr verkünstelst und auch zu viel Zeit daran verschwendest. Lass uns mal die ganzen Punkte einzeln durchgehen. Es gibt eine Summary ganz am Anfang, eine Zusammenfassung, die machst du einfach am besten zum Schluss, das wird es deutlich vereinfachen, und da fasst du einfach alles zusammen, sodass du, wenn du mir das vorlegen würdest, dass ich an diesem Blatt schon sehe, ob du interessant genug bist oder nicht. Das ist ganz wichtig, weil niemand letztendlich liest die anderen Seiten. Du hast zwar diesen Businessplan dann geschrieben, und auch wenn wir jetzt festlegen, du machst das jetzt erstmal nur für dich, aber solltest du das irgendwann mal jemandem geben, dann liest er sich diese Zusammenfassung durch. Und wenn die interessant ist, dann schaut er in einzelnen Punkten innerhalb des Plans weiter, aber der liest sich auf gar keinen Fall deine 30 Seiten durch. Das macht niemand, so viel Zeit hat keiner. Okay? Deswegen die Summary. Die beginnt in diesem Plan zwar ganz oben, wir machen die aber ganz zum Schluss, damit du dann auch wirklich den Inhalt zusammenfassen kannst. Fangen wir jetzt aber mit Punkt 1 an. Punkt 1 ist die Geschäftsidee. Also, was ist überhaupt dein Produkt? Was ist deine Dienstleistung? Was ist deine Innovation? Was möchtest du überhaupt tun? Das ist Punkt 1, und in diesem Punkt 1 gibt es noch einen weiteren Unterpunkt, und der ist extrem wichtig. Also wirklich extrem wichtig und aber auch ganz schön schwer. Was bewegt dich dazu? Was ist für dich der Grund, warum du dieses Business starten möchtest? Wenn du das noch nicht definiert hast, empfehle ich dir, ein ganzes Wochenende dafür Zeit zu nehmen. Am besten du gehst in irgendeinen Wellness-Tempel und schließt dich da ein und klärst nur mal für dich diese Frage, warum willst du eigentlich ein Business gründen? Wenn diese Grundmotivation fehlt, dann wird dein Business langfristig nicht funktionieren können, weil dir einfach die Puste ausgeht. Wir hatten das auch schon mal in einer Folge beschrieben, da habe ich den Berg als Metapher genommen. Wenn du dir zum Ziel setzt, auf den Berg raufzugehen und schaust immer nur das Ziel da oben an, dann wirst du das Ziel nicht erreichen können, weil einfach der Weg zu krass ist und dieses Ziel immer zu weit weg erscheint. Deswegen musst du dich auf den Weg selbst konzentrieren. Aber du musst von vornherein schon mal die Frage klären, warum eigentlich willst du dieses Business gründen? Das schreibst du da rein. Und auch natürlich so, dass es ein anderer verstehen kann. Auch bei dem Punkt, also bei dem Punkt 1.1 quasi, was ist deine Geschäftsidee, schreib das bitte für Vollidioten da rein. Selbst wenn du dein Gegenüber, sollte das jemand lesen, respektierst und ernst nimmst, schreib es für Vollidioten rein, weil den Leuten fehlt die Zeit, das zu verstehen und die Leute haben nicht das Wissen wie du. Deswegen schreib das da wirklich rein, als würdest du es einem Fünfjährigen erklären, okay? Oder einem Dreijährigen. Mittlerweile sind ja Dreijährige schon so unfassbar schlau, dass man denen sowas schon erklären kann. So, 1.3. Welchen Nutzen hat dein Angebot? Das ist wieder das, was wir vorhin im Canvas schon hatten. Der Nutzen ist das absolut Zentrale. Löst du ein Problem? Löst du kein Problem? Es gibt die Unterscheidung hier nochmal zwischen Lustgewinn oder Problemlösung, also Schmerz vermeiden. Und das sind die zwei Gründe, warum man was kauft. Wenn du Lust erzeugst, machst du lang nicht so viel Umsatz, wie wenn du ein Problem löst bzw. Schmerz vermeidest. Ist eine Tatsache, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es ist wirklich 30-70%. 70% ist Schmerz vermeiden. Das heißt, versuch am besten ein Problem zu lösen, versuche ein Problem zu lokalisieren und prüfe bitte, ich wiederhole mich an der Stelle auch nochmal, prüfe bitte, ob andere Menschen auch dieses Problem haben oder ob du nur glaubst, dass andere Menschen dieses Problem haben. Ganz, ganz, ganz extrem wichtiger Punkt. Sonst fällt man tatsächlich relativ schnell wieder hin. Hast du das definiert, kommen wir zum nächsten. Das ist ein ganz, ganz gemeiner Punkt, aber der ist sehr wichtig. Warum sollte jemand das Produkt kaufen? Also, wenn du eine Problemlösung anbietest, heißt das noch nicht, dass jemand bereit ist, auch dafür zu zahlen. Wenn du Leute fragst, wie findest du denn die Idee, dann werden die höchstwahrscheinlich sagen, ja super toll, das machst du aber ganz, ganz fein. Das zählt alles nicht. Du musst Leute wirklich fragen, warum würdest du Geld dafür zahlen? Und dann schaut die Kiste schon ganz anders aus. Das heißt, da in 1.4 schreibst du bitte rein, warum sollte man dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen? Okay? Dann in 1.5 kannst du dich so ein bisschen austoben in der Vision. Welches Ziel hast du langfristig mit diesem Unternehmen? Willst du ein Unternehmen aufziehen oder willst du einfach nur freelancen, einfach ein kleines Projekt nebenbei haben und für dich alleine sein? Welche Wachstumsziele gibt's? Da kannst du dich einfach mal kurz ein bisschen austoben. Muss jetzt aber auch nicht wahnsinnig groß gehalten sein, okay? Der zweite Punkt, also Punkt 2 in dem Businessplan, ist das Gründerprofil, also du selber oder wenn ihr ein Team seid, ihr. Beschreibt euch da drinnen, aber beschreibt euch da bitte extrem ehrlich. Seid ehrlich zu euch selbst. Das ist der Punkt, an dem so eine Summary schon mal direkt weggeschmissen wird oder so ein Businessplan. Wenn ich lese, dass da die Leute sich schon so krass überschätzen, dann kann der Rest des Businessplans nichts sein. Tatsächlich ist so. Schreibt da ganz, ganz ehrlich rein. In diesem Gründermarkt geht es rein darum, wer hat Bock, etwas umzusetzen und hat die Durchsetzungskraft und auch das Durchhaltevermögen. Und es geht nicht darum, was jemand kann. Wenn jemand Bock auf etwas hat, dann wird das lernen, egal ob er es vorher schon kann oder nicht. Das heißt, da kommt tatsächlich gar nicht in diesem Gründerprofil gar nicht so unbedingt darauf an, ob du das schon kannst, sondern zeig damit, dass du Bock hast, das umzusetzen und definier das auch nochmal für dich. Das schließt dann den Kreis oben zu die Beweggründe, warum du überhaupt dieses Business machen möchtest. Okay? Du kannst es nochmal ein bisschen klassisch aufteilen, diesen zweiten Punkt Gründerprofil, in zum Beispiel, welche kaufmännischen Qualifikationen hast du. Wenn du keine hast, hast du keine, dann brauchst du es auch nicht reinschreiben. Wenn du aber schon welche hast, super geil, schreib rein. Einfach auch mal für dich zum Reflektieren, was kannst du eigentlich im Kaufmännischen? Dann, welche Branchenerfahrung hast du? Also kennst du dich in dem Markt schon aus, weil du zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hast oder weil du da drin gearbeitet hast oder jemanden kennst, der da drin arbeitet und der quasi ständig davon berichtet? Dann, warst du schon mal selbstständig oder warst du in dieser Branche selbst schon mal tätig? Auch ein wichtiger Punkt, weil wenn du schon mal selbstständig warst, dann kennst du einfach diese Wege schon und jemanden, den du davon überzeugen möchtest, der glaubt dir schon mal schneller, wenn du so schon mal selbstständig warst. Das ist einfach eine Tatsache. Für dich selbst brauchst du den Punkt jetzt nicht unbedingt, weil du selbst dich nicht überzeugen brauchst, aber wenn du es eben jemandem vorlegen willst, brauchst du den Punkt. Dann, welche Kontakte und Referenzen hast du? Das ist wieder ein Punkt, der ist für beide, der ist für jemand anders gut und der ist aber auch für dich gut, um einfach zu reflektieren, was hast du denn eigentlich schon gemacht, wen kennst du überhaupt, wer kann was aus den Leuten, die du kennst. Sehr, sehr interessante Frage, wenn man sich die stellt. Übrigens, um richtig erfolgreich zu werden, musst du dafür sorgen, dass dein Umfeld richtig ist. Und man sagt, du bist der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das heißt, wenn das Leute sind, die sich ständig über ihren Job beschweren, dann bist du der Durchschnitt davon. Wenn das Leute sind, die sau erfolgreich sind und Millionen auf dem Konto haben, dann freu dich drauf, weil es wird nicht mehr lang dauern. Das ist also eine ziemlich krasse Geschichte, die kannst du genau hier reinschreiben und dir darüber mal Gedanken machen, was für ein Umfeld du hast und welche Kontakte du schon geschlossen hast und was für Referenzen du und aber auch deine Kontakte haben. Okay? 2.5 wäre dann, welche Aufgabe du im Unternehmen übernimmst, wenn ihr mehrere Leute seid. Schreib das rein und schreib aber auch unbedingt rein, auch für euch, nicht nur wenn du das jemandem zeigst, sondern auch für euch, schreibt da unbedingt rein, warum du das machst. Wenn ihr zu dritt seid und ihr teilt die Rollen untereinander auf, dann schreibt bitte warum. Bestenfalls ergänzt ihr euch wahnsinnig in dem, was ihr da tut, weil der eine kann das und der andere kann das überhaupt nicht. Dafür kann er das, was der andere nicht kann. Wenn ihr euch da ergänzt, super Team. Wenn ihr alle drei das Gleiche könnt, verabschiedet euch voneinander. Es macht keinen Sinn. Ihr steht euch die ganze Zeit nur im Weg rum. Das könnt ihr genau da reinschreiben oder das kannst du dann da reinschreiben. Und dann kommen wir schon zum nächsten großen Punkt. Das ist dann die Markteinschätzung. Das, was am meisten falsch gemacht wird und wo am meisten geträumt wird, weil ich habe ja ein Potenzial von 4 Milliarden Menschen. Oh Gott. Da schreibst du bitte bei 3.1 das Marktvolumen für deine Dienstleistung oder für dein Produkt. Marktvolumen bedeutet das, was ich vorhin gesagt habe, wie viele Menschen gibt es in dem Umfeld deines Friseurladens, die zu dir kommen. Wenn du ein stylischer Friseurladen bist, wirst du ältere Leute nicht bekommen können. Schau also, wie viele junge Leute Bock auf dieses Stylische haben. Da haben natürlich auch wieder nicht alle Lust drauf, sondern es gibt auch ganz Konservative, die gern zum konservativen Friseur gehen oder Leute, die einfach nicht viel Geld ausgeben wollen. Mach dir da bitte super genau Gedanken und setz keine rosarote Brille auf von wegen, ich kann jeden bedienen und ich mein Produkt will auch jeder haben. Wenn dein Produkt für alle geeignet ist, ist es übrigens scheiße. Nicht nur, weil das völlig unrealistisch ist, sondern du kannst eine Zielgruppe ansprechen. Also als Beispiel, du bist Lebensmittelhersteller, dann wirst du nicht alle Menschen ansprechen, weil es gibt Veganer, es gibt Leute mit Unverträglichkeiten und es gibt Leute, die haben total Bock auf Fleisch und Fastfood und verstehst du, was ich meine? Die sind so ultra unterschiedlich, diese Menschen. Trotzdem muss jeder von denen essen. Also du musst dir wirklich bitte absolut genaue Gedanken machen, wer ist dein Markt und wie groß ist der? Du kannst dir ein paar Statistiken dann raussuchen, zum Beispiel wer in der Stadt einfach wohnt und wie alt die Leute da sind, das kann man rausfinden, das ist kein Problem, aber mach dir vorher Gedanken, wer ist dein Kunde, schreib dir diesen Kunden auf, wer ist dein idealer Kunde und das kannst du dann auch gleich übrigens in Punkten 3.2 eintragen, wo es dann darum geht, welchen Kunden sprichst du denn an. Definier deinen Wunschkunden, wie schaut der aus, gib ihm einen Namen, das macht total Sinn, um den einfach auch als Bild zu haben und definier den einmal runter und dann schaust du dir an, wo hält sich diese Person auf. In 3.3 schreibst du dann bitte die Maßnahmen auf, wie du die Leute erreichst. Also mit welchen Maßnahmen gehst du an die Leute oder befriedigst du ihre Bedürfnisse? Das hatten wir im Canvas schon, das gleicht sich alles, wie du merkst. Schreib rein, ich gebe den Leuten einen Videokurs oder ich schneide eben Haare oder ich code Leuten irgendwas. Schreib diese Maßnahmen dahin und schreib auch dazu bitte, wie die Bedürfnisse dann erfüllt werden. Also durch Bekommen der Leistung oder wenn derjenige ein PDF bekommt, kann das sein, dass das Bedürfnis noch gar nicht befriedigt ist, weil er muss erst mal lesen. Das heißt, er muss selbst aktiv werden. Das ist schon mal ein Riesenunterschied in dem ganzen Prozess. Das bitte da drin unbedingt festhalten und dann bist du damit safe. Nächster Punkt ist, welche Kosten veranschlagst du für Marketing? Wenn du jetzt schon Budget hast zum Start, dann macht es natürlich Sinn, da an Marketing zu denken. Übrigens machen das extrem viele Firmen, ich kann es mir nicht erklären, aber es machen so wahnsinnig viele Firmen falsch, die kürzen immer das Marketingbudget. Ja, wenn du das Marketingbudget kürzt, dann musst du schon extrem geil sein mit dem, was du da tust und musst auch unfassbar geniale Produkte haben, damit jeder Mensch davon erzählt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bitte investier in Marketing. Und auch du am Anfang schon, wenn du am Anfang stehst, Marketing ist das Wichtigste für dich. Du musst den Leuten erzählen, dass es dich gibt. Ob du kannst auch kostengünstige Kanäle verwenden. Es gibt, wenn du mich fragst, keinen ernsthaften kostenlosen Kanal. Selbst wenn das irgendwas ist wie Instagram oder Twitter. Das ist zwar die Plattform, ist kostenlos, aber du brauchst entweder einen Computer dazu oder du brauchst ein Tablet oder ein Handy dazu, sonst kannst du das gar nicht bedienen. Das heißt, so ein Marketingkanal ist nie wirklich kostenlos, auch wenn die Anmeldung auf so einer Plattform letztendlich kostenlos ist. Deswegen schreib dir da bitte die Kosten runter, die ernsthaft für dich anfallen, damit du diesen Markt bzw. diesen Kanal auch einfach erschließen kannst. Okay? Dann, wenn du diese bestehenden Kundenkontakte schon hast, weil du schon ein bisschen angefangen hast, klär bitte für dich, wie weit du die nutzen kannst. Also kennen die wieder jemanden, der dein Produkt oder deine Dienstleistung einfach brauchen kann und kannst du dem nicht irgendeinen Bonus geben, wenn der dich zum Beispiel weitervermittelt. Interessante Geschichte, weil du quasi dadurch schon eine Empfehlung bekommst und Empfehlung ist immer warmer Traffic. Kalter Traffic ist Leute ansprechen, die überhaupt nichts von dir wissen und dich auch nicht kennen und eigentlich in dem Moment auch nicht kennen wollen, dann sind die kalt und heiß sind die, wenn die dich kennen, wenn die dich lieben, wenn sie Fans sind und das ist ein Prozess, den man aufbauen kann. Jetzt ein bestehender Kunde von dir, der zufrieden mit deiner Leistung ist, der dich weiterempfiehlt, der wird auf jeden Fall die Person, an die du empfohlen wirst, die wird auf jeden Fall dadurch schon warm. Das heißt, du hast einen riesen Vorteil beim Einkassieren dieser Kunden. Das schreibst du bitte dahin. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, das ist Punkt 4, die Wettbewerbssituation. Das ist auch etwas, was so unfassbar falsch gemacht wird. Da sehe ich tatsächlich in ganz, ganz vielen Businessplänen, wir sind die Einzigen auf dem Markt. Wenn ich den Satz lese, dann schließe ich diesen Businessplan. Dann hat sich's schon direkt erledigt. Das ist egal, was da sonst noch drinnen steht. Wir sind die Einzigen im Markt, heißt, dein Produkt will kein Schwein haben. Weil, wenn Leute ein Produkt oder eine Dienstleistung haben wollen, gibt es andere Menschen in diesem Markt. Das kannst du ausschließen, aber auch nur für gewisse Zeit, wenn du ein Patent dafür hast. Dann ist die Eintrittshürde ein bisschen höher für den Wettbewerb. Da musst du aber wirklich etwas absolut Innovatives entwickelt haben, etwas, was es noch nicht auf dem Markt gibt, etwas, was patentiert werden kann. Das bedingt schon mal, dass es das so in dieser Form noch nicht gibt. Und dann kannst du damit einen neuen Markt erschließen. Da aber an der Stelle schon mal, wenn wir da zum Marketing kommen, du brauchst extrem viel Kohle, um ein Produkt, das noch nicht gesucht wird, auf den Markt zu bringen, weil du den Leuten erstmal erklären musst, dass sie es haben wollen. Das kann man machen, wenn man extrem viel Kohle hat. Am Anfang empfehle ich dir das noch nicht tatsächlich, außer du hast halt ein dickes Budget, dann kannst du das machen. Schreib also bitte auf gar keinen Fall da rein, wir sind die Einzigen oder ich bin der Einzige, der das macht und das ist einfach nur ein Ausdruck davon, dass du dann im Zweifel einfach nicht gesucht hast und überhaupt keine Ahnung von diesem Markt hast. Schau dir bitte an, mach eine Google-Recherche, mach dir selbst Gedanken, gibt es das schon und wie bist du auf diese Idee gekommen? Möglicherweise hast du dich inspirieren lassen, dann gibt es das vielleicht schon mal in dieser Art und so weiter. Da musst du einfach echt konsequent sein und knallhart sauber arbeiten, sonst wird der ganze Businessplan einfach lächerlich tatsächlich. Dann, wenn du rausgefunden hast, wo deine Mitbewerber sind, dann schreibst du bitte auf, wo die ihre Schwächen haben. Ihre Schwächen, und jetzt kommt der Vorteil, wenn es Wettbewerb schon gibt, bedeutet es A, Leute wollen das haben, B, du kannst es besser machen. Und es ist so viel einfacher, etwas, das besteht, zu verbessern, als selbst etwas zu entwickeln oder zu kreieren. Das ist eine hohe Kunst, aber irgendwas, was schon da ist, das einfach nur besser zu machen, das ist im Grunde genommen Kindergarten. Das ist aber gleichzeitig dein Vorteil. Und das ist auch das, wo sich dann dein Wettbewerb einfach drum kümmern muss, dass sie diese Lücke wieder schnell schließen. Du dann später auch, wenn du dann als Wettbewerber wahrgenommen wirst natürlich. Und das beflügelt das Geschäft. Das ist das, was man davon meint, wenn man diesen Satz sagt. Schreib dir also bitte unbedingt auf, welche Schwächen haben deine Mitbewerber. Zum Beispiel ist der Friseurladen nebenan einfach ultra klein, schaut total hässlich aus, hat ein total schlechtes Licht und außerdem ist da irgendein alter Grandler drinnen, der da drinnen schneidet und der kommt halt einfach nicht gut rüber. Die Schwächen kannst du aufschreiben, bedeutet für dich, du machst genau das Gegenteil. Du hast ein tolles Licht und du hast eine tolle Einrichtung und du bist total gut drauf. Also ganz simpel runtergebrochen. Das schreibst du bitte unbedingt darauf. Du schreibst dir aber auch auf im nächsten Punkt, 4.3 quasi, was die Stärken von dem sind. Es gibt irgendwas, was diese Person oder dein Mitbewerber unbedingt richtig, richtig gut kann. Das schreib bitte auf, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, damit du da auch so ein Verhältnis schaffen kannst und sehen kannst, wo bist du gut und wo bist du schwächer und dich einfach auch in dem Markt so ein bisschen gedanklich positionieren kannst. Okay? Wichtig ist dann auch noch, wie du die Entwicklung einschätzt. Da brauchst du zwar schon ein bisschen Erfahrung, beziehungsweise ein bisschen Weitsicht, aber es gibt so Märkte, die sind einfach am Zusammenbrechen. Schau dir die Banken an zum Beispiel. Das Blockchain-Thema, das wird mit Sicherheit nicht kleiner. Und die Banken haben tatsächlich ein größeres Problem damit, weil im Grunde genommen ist ihr Kerngeschäft von früher einfach weg. Deswegen schließen die ganzen Filialen. Und ich kenne mich jetzt mit Banken nicht so krass gut aus, aber im Grunde genommen haben die halt ihr Aktiengeschäft noch, aber so das Kerngeschäft von Banktransfer und so, da gibt es diese ganzen Online-Banken, die den Part einfach übernehmen, wo du ein kostenloses Konto haben kannst und so weiter. Das heißt, wenn du in einen Markt gehst, wo du so eine Entwicklung abschätzen kannst, dann zeigt das auf jeden Fall, dass du den Markt verstanden hast und das schon drauf hast. Kommen wir zu Punkt 5, Standort. Da trägst du bitte ein, ob ein Standort für dich wichtig ist und vor allem auch, ob dieser Standort diese Kunden, die wir vorhin besprochen haben, ob du zum Beispiel Laufkundschaft darüber hast, ob das wichtig ist und ob du einen Laden hast oder ob du mit einem Notebook irgendwo auf einer Wiese sitzt und da Spaß hast. Und nicht nur das, sondern stell dir da bitte auch die Frage, ob du Lieferwege hast, die für deinen Standort wichtig sind. Als Beispiel tatsächlich, wenn du ganz abgelegen irgendwo dein Häuschen hast und der Weg dauert ewig lang zu dir hin, dann hast du natürlich mehr Transportkosten, wenn du Produkte importierst zum Beispiel. Andersrum genauso, wenn du eine Fabrik raussuchst, mit der du Produkte importieren willst und die ist sehr, sehr weit weg von dem nächsten Hafen, dann hast du da sehr hohe Kosten, bis das überhaupt mal beim Hafen ist und dann letztendlich zu dir verschifft werden kann. Und so hast du das natürlich aber auch als Friseur, wenn du deinen Laden hast, dann brauchst du einen Standort, du brauchst eine Standortanalyse, also finde raus, ob da auch, wenn du einen total stylischen Friseurladen aufziehen willst, dann finde bitte vorher raus, ob da auch stylische Leute wohnen. Bringt dir gar nichts, wenn du dann 50.000 Euro in den Laden steckst und dann kommt da aber keiner, weil das einfach nicht deine Zielgruppe ist, die du damit ansprichst. Und genau über diese Sachen machst du dir da bitte Gedanken. Mach dir auch Gedanken, ob vielleicht schon Lieferanten in deiner Nähe sind, also ob vielleicht die Lieferwege auch wahnsinnig kurz sein können und wie vor allem das Mietpreisniveau ist, da wo du dann möglicherweise einen Laden hast und ob du davon ausgehen kannst, dass das in den nächsten Jahren noch steigt, beispielsweise weil du in einer Großstadt bist und im Moment haben wir sehr, sehr steigende Mietpreise. Da kannst du dann auch nochmal drüber nachdenken, solltest du tatsächlich einen Laden haben wollen, wie viel Budget hast du am Anfang, dass du einen Mietvertrag machen kannst, der über mehrere Jahre zum Beispiel geht, würde natürlich bedeuten, du gehst da ein hohes Risiko ein, weil dieser Vertrag ist einfach auch bindend, aber du bekommst dann natürlich auch günstigere Konditionen. Und das sind alles so Punkte, über die du da in diesem Punkt dir mal Gedanken machst. Der nächste große Punkt ist Unternehmensorganisation und Personalmanagement. Du weißt, heutzutage kann man ein Millionen-Business aufbauen, wenn man alleine ist oder wenn man zu zweit ist. Das geht heute einfach aufgrund der Technik, kommt aber natürlich auch aufs Business an. Wenn du codest, dann viel Glück, wenn du eine App entwickelst, dann kann sowas klappen. Oder einfach auch ein Produkt verkaufst, dann kann sowas auch funktionieren. Aber natürlich, wenn du irgendwas herstellen musst, dann kannst du das nicht alles alleine, weil wenn du selbst herstellst, beispielsweise du möchtest Kuchen produzieren und das ist so dein Ding, dann brauchst du ja jemanden, der in der Backstube steht, der aber draußen auch auf dem Verkauf ist und der jemand, der deine Buchhaltung und Verwaltung dann letztendlich macht und deinen Einkauf und so weiter. Wenn du das alles selbst machen musst, viel Glück. Das wird eine richtig, richtig kranke Zeit für dich, weil du arbeitest auf jeden Fall deine 18 Stunden am Tag. Also da musst du dir Gedanken machen, was gibt dein Business eigentlich her? Woher bekommst du eigentlich die Ressourcen oder woher bekommst du eigentlich das Produkt? Muss das von jemandem von euch, von eurem Team hergestellt werden? Oder brauchst du, wenn du codest zum Beispiel, brauchst du noch jemanden, der Design kann. Ganz viele Programmierer können Design nicht und wenn du dann eine App entwickelst, dann brauchst du schon auch jemanden, der das macht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass du das Personalmanagement bei dir im Haus haben musst. Du kannst es natürlich auch outsourcen, kommt halt auf das Budget an, mit dem du startest. Beispielsweise, wenn du ein Logo brauchst oder eine Produktverpackung oder sonst irgendein Design, dann ist 99 Designs für dich eine total geile Adresse. Aber das kostet natürlich auch. Wenn du gute Leute haben willst, dann kostet dich das halt mal schnell ein Tausender. Das ist halt einfach so. Und da kannst du aber bitte reinschreiben dann, wie bei dir die Organisation sein soll. Willst du Freelancer beschäftigen oder Aushilfen, Minijob-Gehälter zahlen oder sowas. Und da, wenn du dir da schon mal, das geht schon ein bisschen auch in die Finanzen rein, aber Gedanken machst, von A bis Z, wie wird dein Produkt hergestellt oder deine Dienstleistung, wie kommt es dann letztendlich auch an den Kunden ran, dann wird dir schon schnell einfallen, ob du Personal brauchst und wie viel davon. Punkt 7, nächster Punkt ist die Risikoanalyse. Das finde ich ist extrem schwer, weil das sau unterschätzt wird auch. Die ganz, ganz viele Leute schreiben da gerne rein, wir haben kein Risiko, das ist super. Dann wirst du entweder nichts verdienen oder du hast keine Ahnung über Risiko. Also mach dir bitte Gedanken, wenn du den Laden mietest und da kommt kein Kunde, weil du nicht abverkaufst. Deine Produkte sind zwar super, aber du hast es noch nicht geschafft, das an den Mann zu bringen. Dann hast du Liquiditätsengpässe, wir hatten das Wort schon mal. Das ist ein sehr hohes Risiko, weil dann kannst du deine Miete nicht bedienen oder sagen wir, du hast ein Restaurant und da kommen zu wenig Kunden, weil dein Laden nicht bekannt genug ist. Oder es irgendwas gibt, was in deinem Laden nicht stimmt, wie das Licht zum Beispiel, dann kommen Leute auch gerne nicht ins Restaurant. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann bleiben die Leute aus, dann kannst du irgendwann deinen Strom nicht mehr bezahlen, dann kannst du deine Küche nicht mehr bedienen und den Rest kannst du dir vorstellen. Das sind Risiken, die kann man kalkulieren. Das ist das Geile an diesen Risiken. Also du kannst dir schon vorher Gedanken machen, ob das eintreten wird und vorher mal Leute fragen und vielleicht den Designs, vielleicht hast du eine Idee von deinem Laden, wenn du einen machst, schicken und fragen, würdet ihr da reingehen oder wenn es den Laden dann letztendlich gibt, über so Plattformen wie Groupon zum Beispiel mal Gutscheine raushauen, auch wenn ich das jetzt für Restaurants nicht empfehlen würde, weil du einfach unfassbar niedrigen Preis bekommst dann letztendlich. Ich glaube, dass die gehen davon aus, dass du 50% schon mal den Preis verringern musst und dann ist ja aber da von dem Preis, von dem du bekommst, auch noch Steuer drauf. Also das ist extrem wenig, was du da bekommst. Deswegen empfehle ich dir das nicht, wenn du ein Restaurant aufmachen möchtest. Aber es gibt schon andere Dienstleistungen, wo man das durchaus machen kann und damit einfach die Leute ins Haus spülen. Also du kannst dem einfach entgegenwirken. Wenn du von vornherein dir Gedanken gemacht hast, dass du ein Problem löst und du kannst dieses Problem schön an deine Zielgruppe adressieren, dann wirst du auch abverkaufen können. Das ist relativ sicher. Das Problem muss nur groß genug sein und die Lösung muss halt möglichst geil sein. Und das sind so Risiken, die du vorher einfach einschätzen lernen musst. Das ist wirklich, nimm dir für Punkt 7 Risikoanalyse echt Zeit. Man muss das lernen, man muss verstehen, warum es schädlich ist, wenn man sehr schnell wächst oder wenn man sehr langsam wächst im Unternehmen. Was ist, wenn du Personal hast und jemand wird krank? Kannst du das dann stemmen vom Volumen her oder musst du dann wieder jemanden dazu holen? Was ist, wenn einer einfach total demotiviert ist, weil ihr euch gezofft habt? Und das ist auch noch dein Partner, der hängt da auch noch mit drinnen. Also mach dir wirklich komplett umfassend Gedanken über diesen Thema. Was ist, wenn ein Lieferant von dir pleite geht? Da kannst du überhaupt nichts dafür, aber plötzlich fehlt dir halt eine Ressource und du musst die nachbestellen. Deine Kunden warten aber und du hast einfach wahnsinnig viel Zeit, die du dann in neuen Supplier stecken musst. Wie gesagt, umfassende Risikoanalyse machen, wirklich tief ins Detail gehen, nicht sagen, wir haben keine Mitbewerber und wir haben keine Risiken. Das ist einfach totaler Quatsch. Das ist, wenn du ein Business machst, dann ist das an sich voller Risiken. Wenn du sie aber richtig einschätzt, dann kannst du sehr, sehr sicher auch fahren. Risiken sind immer wieder durch Chancen und Stärken aufwiegbar. Und das musst du einfach vorher einfach mal durchrechnen oder einfach mal dir ausführlich Gedanken machen. So, Punkt 8 im Businessplan, finanzwirtschaftliche Planung. Ich würde dir jetzt nicht, das ist ein schwieriger Punkt, wie formuliere ich das, damit es noch nett genug ist. Ich hasse diesen Punkt deshalb, weil er nie realistisch sein kann. Du kannst am Anfang nicht einschätzen, wie viel Kohle du verdienen wirst, du kannst nicht einschätzen, wann du absetzen wirst, du kannst nicht einschätzen, wann irgendwas eintrifft, womit du nicht gerechnet hast, auch wenn du das mitberechnest als unerwartete Kosten, du kannst es nicht einschätzen, das ist einfach extrem schwierig, deswegen mag ich es nicht unbedingt in diesem Finanzplan auch mit Liquiditätsplan und so zu arbeiten, das wird zwar immer verlangt, also du hast in diesem großen Punkt hast du die Kapitalsbedarfsplanung, also ob du investieren musst am Anfang, ob du schon Kohle brauchst und ob das Betriebsmittel gibt, die du am Anfang brauchst, also weil du einen Computer anschaffen musst oder eben eine Ladenausstattung. Und dann gibt es halt eine Umsatzrentabilitätsvorschau für 3 Jahre. Und das finde ich jetzt so extrem schwachsinnig. Es macht tatsächlich schon Sinn, dir Gedanken zu machen. Also rein für dich Gedanken zu machen, wo geht eigentlich dein Business hin? Und was würde denn funktionieren? Und was würde passieren, wenn du wirklich was einnimmst und du reinvestierst die Kohle wieder? Und wie würde sich das steigern? Das macht schon tatsächlich Sinn, aber ja, Hand aufs Herz, verschwende nicht zu viel Zeit für diesen Punkt, weil der ist immer unrealistisch. Und tatsächlich Investoren zum Beispiel lesen den Punkt, wenn es ins Eingemachte geht. Also das, da mal kurz drüber fliegen, ob das überhaupt realistisch ist und ob da schon die Lamborghini drinnen stehen in den Betriebsmitteln. Aber verstehst du, so ein Business ziehst du ja auf, weil du irgendwie Spaß daran hast. Und wenn du jetzt unbedingt schon ein dickes Auto fahren willst von Anfang an, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass das Quatsch ist und nicht funktioniert. Deswegen das einfach gar nicht mit reinplanen, sondern mach dir grundsätzlich Gedanken, was brauchst du für Kohle, um überhaupt deinen ersten Cent zu verdienen. Mach dir Gedanken, wann ist dein Break-Even. Break-Even ist der Punkt, ab dem du alles Geld, was du investiert hast, wieder zurückbekommen hast und dann auch im Plus bist ab dann. Also ab dem sich dein Geschäft quasi trägt und du wirklich Gewinn verdienst. Das ist was, was wirklich Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Aber jetzt eine Rentabilitätsvorschau von 3 Jahren, die ist ehrlich, wenn man nicht schon 5 Businesses gegründet hat, dann ist die so krass unrealistisch. Deswegen da nicht krass viel Zeit verschwenden. Du kannst dir noch zu dem Punkt noch Gedanken machen über die Gründung. Also wenn du ein kleines Business nebenbei haben willst als selbstständige Person und auch gern neben dem Job, dann brauchst du nicht zwingend ein Unternehmen gründen. Wir hatten die Unterscheidung ja schon, ob Unternehmer oder Selbstständiger. Und als Unternehmer solltest du schon einfach ein Unternehmen gründen, weil es ja deine Grundlage dann quasi ist. Und da rechnest du dann halt sowas wie Notarkosten oder Handelsregister, Eintragung und Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Das rechnest du halt dann mit rein. Aber sonst Gründungskosten hast du im Grunde genommen vielleicht, das wird ein Hunderter sein, wenn überhaupt, weil du einfach mit der Gewerbeanmeldung, die kostet zwischen 15 und 50 Euro, je nach Stadt. Also da musst du ja nur im Kreisverwaltungsreferat oder im Landratsamt vorbeischauen und diesen Bogen da ausfüllen. Da kommen keine krassen Kosten auf dich zu. Wenn du eine Gesellschaft gründest, wirklich eine GmbH oder eine UG oder sowas, dann kommen da schon Kosten auf dich zu. Und das müsstest du in dem Fall dann berechnen. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Lass mich mal kurz nachschauen. Liquiditätsplan, das haben wir schon. Bestand an liquiden Mitteln, das ist eben das. Nö, das war's schon. Ist ja geil. So, dann meine Empfehlung nochmal an dich. Mach das in Ruhe. Mach den Businessplan in Ruhe, mach den einmal für dich komplett durch, verschwende nicht zu viel Zeit für die Finanzen, also mit Liquiditätsvorschau und sowas, sondern mach sie realistisch, rechne dir aus, was kostet dich dein Business, was musst du investieren, wann bekommst du Geld zurück, musst du in Marketing investieren oder hast du direkt schon Leute, denen du was verkaufen kannst und so weiter. Mach dir da Gedanken, aber blas das Thema nicht so groß auf. Wo du aufblasen kannst, ist tatsächlich, das empfehle ich dir sehr, den Nutzen. Geh ganz, ganz tief in dieses Thema rein. Welchen Nutzen kannst du spenden mit dem, was du davor hast? Und ob kannst du ein Problem damit lösen? Das ist wirklich das, wo ich am meisten Zeit verwenden würde, weil das ist das Wichtigste. Wenn du ein geiles Problem lösen kannst und das noch möglichst einfach, dann wird dein Business rocken. Das ist ziemlich, ziemlich sicher. Ist einfach ein Naturgesetz. Jetzt wünsche ich dir erstmal sau viel Spaß damit und ich freue mich auf dein Feedback. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du kannst mir gerne auch deinen Businessplan per E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes. Ich gebe dir ein paar Tipps. Ich schaue mir das Ganze durch. Vielleicht skypen wir auch kurz. Und jetzt wünsche ich dir einfach sau viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir, dass dieser Businessplan bald steht und du bald wirklich einen ganz, ganz konkreten Plan von deinem Business hast. Und dann fangen wir auch schon mit dem Gründen an. Bis dahin, sau coolen Tag. Mach's gut. Dein Dan. Ciao.